Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der 9. Staffel Mittwochs bei Goethe. Wir beschäftigen uns heute mit der Ballade Belsaza von Heinrich Heine, die er im Jahr 1820 geschrieben hat. Heinrich Heine stammt ursprünglich aus einer jüdischen Familie. Das ist ein bisschen wichtig für den Kontext zu wissen, wächst aber eigentlich protestantisch auf. Er gehört zu den sogenannten assimilierten Juden. Das ist ein Begriff, der sich erst später entwickelt im 20. Jahrhundert und der jetzt historisch ein bisschen zu weit führen würde. Es bedeutet aber auf jeden Fall, dass er protestantisch sozialisiert wurde und einfach der Abstammung her Jude ist. Heinrich Heine wird in eine Umgebung geboren, in der es nicht so leicht ist. Also er ringt auch immer wieder mit dem Glauben. Immer wieder fragt er sich, gibt es Gott nicht und in welcher Form will er ihm nahe sein? Das heißt also, der Glaube beschäftigt Heinrich Heine ein Leben lang, obwohl er eigentlich allgemein als relativ säkulärer Schriftsteller gesehen wird. Das ist eine interessante Entwicklung in der Literaturgeschichte. Jedenfalls erzählt uns Heinrich Heine hier in seiner Ballade Belsaza von einer Bibelgeschichte. Und er tut das, weil er etwas Bestimmtes ausdrücken möchte. Wir werden dann später gleich sehen, was er damit genau meint. Er sucht sich die Geschichte von Belsaza aus, dem damaligen König von Babylon. Wir merken also, wir befinden uns weit, weit in der Antike. Zur Zeit des Babylonischen Reiches, zur Zeit auch des Alten Testaments, also über 2000 Jahre, also 4000 Jahre in der Vergangenheit ungefähr. Diese Geschichte des Belsaza erzählt Folgendes. Belsaza, der babylonische König, macht einen Raubzug nach Jerusalem und er stiehlt dort aus dem Tempel goldene Kelche, die eigentlich für die Huldigung des Gottes der Juden, also der Israeliten, gedacht war. Also das heißt, er geht in den Tempel und stiehlt diese Kelche. Belsaza sitzt also, nachdem er die Kelche geraubt hat, mit seinem Hofstaat beim Abendessen und trinkt relativ viel und sagt, ja, ich bin der König von Babylon, ich bin der tollste König überhaupt und außerdem habe ich diese ganzen vielen anderen Götter und die sind viel besser als der Gott der Juden. Und er trinkt also aus diesen goldenen Kelchen und verhöhnt eigentlich den jüdischen Gott, den Gott des Alten Testaments, und irgendwann einmal taucht hinter ihm eine Schrift auf an der Wand. Und er dreht sich ganz erstaunt um und sieht auch keine Hand, die diese Schrift schreibt, die ist, bleibt unsichtbar und er kann auch nicht lesen, was dort steht. Und jetzt macht ihm das natürlich doch Sorgen und er ruft ein paar Berater und fragt sie, was steht denn da? Und die können oder wollen es ihm nicht sagen. Und er denkt sich, wer könnte mir das sagen? Und holt aus dem Gefängnis den Propheten Daniel, der Jude ist. Und er liest die Schrift vor, die heißt Mene, Mene, Tekel, Upasin und ist in einem babylonischen Dialekt geschrieben oder einer Abwandlung davon. Und Daniel deutet diese Worte auch gleich für den König. Er sagt nämlich vereinfacht gesagt, dein Reich wird untergehen. Und der König erschrickt natürlich wahnsinnig und sagt um Gottes Willen und versucht das noch zu vermeiden, weil er sich denkt, vielleicht hat das doch etwas mit dem jüdischen Gott zu tun, dessen Kelche ich gestohlen habe und der möchte sich vielleicht an mir rächen. Also schenkt er Daniel noch schnell die Freiheit und auch Gold und einen langen Mantel und schickt ihn also weg und versucht, dieses Unheil noch abzuwenden, aber es ist zu spät. Am nächsten Tag wird der König tot aufgefunden. Wir haben also einen heidnischen König, einen Propheten, der in dieser Geschichte vorkommt und einen sehr zürnenden Gott des Alten Testaments. Sehen wir uns jetzt an, was Heinrich Heine am Beginn des 19. Jahrhunderts aus dieser Geschichte macht. Heinrich Heine beginnt mit dem Fest des Königs und das klingt so. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon. Nur oben, in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben, in dem Königssaal, Belsasar hielt sein Königsmahl. Der König feiert also mit seinem ganzen Hof. Er trinkt auch hier viel zu viel und wie das so ist, macht man irgendwann etwas Dummes, wenn man zu viel getrunken hat. Und der König schreit herum und lässt sich auch hier, wie in der Bibelgeschichte, schließlich die goldenen, gestohlenen Becher aus Jerusalem bringen. Und dabei ruft er überschwänglich: Jehova, dir künd ich auf ewig hohn, ich bin der König von Babylon. Jehova ist ein Begriff, der seit der Reformationszeit für Gott im jüdischen Zusammenhang, nämlich als Synonym für Jahwe, verwendet wird. Im Judentum, muss man allerdings wissen, wird der Name Gottes nicht ausgesprochen. Es gibt andere Bezeichnungen für ihn, darunter zum Beispiel Adonai, was der Herr bedeutet. Und Jehova stammt wahrscheinlich aus einer nicht ganz korrekten Übersetzung, wird aber zur Zeit Heines und auch schon früher im 16. Jahrhundert immer wieder in protestantischen Übersetzungen gebraucht für Gott, dieser Name. Das heißt also, der König fordert Gott heraus. Er sagt, ich brauche dich überhaupt nicht, ich bin der größte König und du bist nur irgendetwas. Deshalb kann ich deine Kelche stehlen und ich kann aus ihnen trinken und es interessiert mich überhaupt nicht. Das heißt also, wir sehen hier die größtmögliche Arroganz eines Herrschers. Dann aber wird auch hier bei Heinrich Heine an die Wand geschrieben. Und sie, an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand. Es wird also auch hier eine Schrift auf die Wand geschrieben, aber niemand weiß, woher diese Schrift kommt. Und bei Heinrich Heine ist nun interessant, dass der König keinen Propheten ruft. Der Prophet Daniel kommt in dieser Version von Heine nicht vor. Niemand kann dem König die Schrift übersetzen. Niemand sagt etwas, im ganzen Saal ist es gespenstisch ruhig. Dann kommen Magier, die die Schrift entziffern sollen. Aber niemand kann es oder niemand will es auch, denn es könnte auch sein, dass die Magier oder die Berater des Königs diesen babylonischen Dialekt sehr wohl verstehen, es ihm aber nicht sagen wollen, weil sie Angst um ihre Stelle haben. Die Schrift bleibt an der Wand und bei Heinrich Heine geht der König einfach ins Bett. Dort wird er von seinen Dienern ermordet. Belsasar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Das ist das Ende von Heinrich Heines Ballade. Möglich ist hier natürlich, dass seine Diener Juden waren, die sich am König rächen wollten, weil er die Kelche ihres Gottes entweiht hat. Vielleicht möchte aber Heinrich Heine sehr bewusst aus dieser Bibelgeschichte den göttlichen Aspekt herausnehmen. Und es ist bei ihm einfach neutral das Schicksal, das nicht mehr aufzuhalten war. Bei ihm bleibt also sehr, sehr vieles im Dunkeln. Sehen wir jetzt noch einmal zurück in die Bibelgeschichte. Die Zauberformel war Mene, Mene, Tekel, Upasin. Das bedeutet gezählt, gewogen, geteilt. Der Prophet Daniel deutet diese Worte in der Bibel so, dass die Tage der Herrschaft des Königs von Gott gezählt sind. Das heißt, sie sind beendet. Seine Seele wurde gewogen und für zu leicht befunden. Und nun soll nach seinem Tod sein Reich aufgeteilt werden. Diese Prophezeiung bezieht sich auf den König. Und genauso kommt es auch. Kleine Fußnote dazu, das Wiegen der Seele ist ein Motiv, das aus der Antike kommt. Wir kennen das schon von ägyptischen Jenseitsvorstellungen. Auch da wird die Seele gewogen, abgewogen mit einer Waage und gesagt, deine Seele ist schwer genug oder deine Seele ist zu leicht, du darfst nicht weiter ins Jenseits. Menetekel aber ist ein Wort, das bei uns im Deutschen geblieben ist und es bedeutet Unheil oder Unglück. Und manchmal verwenden wir das auch nochmal, wenn wir sagen, ist doch kein Menetekel, dann meinen wir, dass etwas nicht so schlimm ist. Also ist doch kein Unglück, ist doch kein Problem. Die Geschichte aus der Bibel hat über die Jahrtausende also fortgedauert und ist bei Heine zu einer atemlosen Ballade und spannenden Mystery Story geworden. Wer hat den König nun wirklich umgebracht und woher kam das alles? Naja, und die Sache mit der Hybris, der Arroganz? Naja, ohne große Namen nennen zu wollen, aber es gibt in unserer Zeit wohl das eine oder andere Staatsoberhaupt, das denkt, es stehe in seinem Verhalten, naja, über aller Moral und kann sich alles erlauben. Wer die Literaturgeschichte kennt, weiß, jede Herrschaft geht einmal zu Ende. Das Schicksal ist nicht aufzuhalten.
Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.